Der Pop-Talk.
Lambert ist in der Stadt, für mich und für uns Gelegenheit, ihn mal wieder hier im Studio zu begrüßen. Er war schon öfter hier, der Mann mit der Maske, der vieles kann und vieles macht und auch ein neues Album gemacht hat und jetzt gerade auf Tour ist. Er kommt gerade aus Paris. Lambert, schön, dass du da bist.
Es freut mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir hören mal gleich rein in dein neues Album, weil wir es irgendwie einmal so ein bisschen fühlen wollen, wie es klingt. Kannst du mal kurz erklären, weil du bist ja viel solo unterwegs gewesen in den letzten Jahren, eigentlich hauptsächlich, und so hat man dich auch wahrgenommen, an der Maske, mit dem Klavier. Jetzt gibt es ein Trio-Album von dir.
Es gibt sogar zwei Trio-Alben, ein Studio-Album und ein Live-Album. Genau, das ist eigentlich, die Idee kam wieder auf in Corona, weil es mich, glaube ich, dürstete nach Interaktion, so generell, also einfach mit Menschen beisammen sein und so, was halt zu der Zeit, wo das am allerwenigsten ging, kam ich dann auf die Idee, dass ich jetzt unbedingt interaktive Musik machen möchte, also Jazzmusik, und deswegen war die Idee geboren, halt ein Lambert-Album zu machen, dass das mit einschließen kann.
Also das heißt, diese Einsamkeit bei Corona war für dich ein Trigger, auch wieder mit anderen Menschen zusammenspielen zu wollen, der vorher gar nicht so da war.
Corona-Geschichte daraus machen, aber irgendwie ist es so. Gerade diese Abwesenheit von Interaktion und Austausch und so, und war, glaube ich, ja genau, Neudeutsch Trigger, wie du es gesagt hast, dafür, dass ich mich
Entschuldigung, dass ich immer so ein Neudeutscher
bin. ich habe nur gehört, dass dieses Wort oft so falsch verwendet wird, weil das eigentlich an ein Trauma erinnert. Also das ist eigentlich, und das ist ja nicht richtig, also naja gut, wir können Corona als gesellschaftliches Trauma irgendwie dann vielleicht doch jetzt so im Raum stehen lassen, deswegen passt es vielleicht.
Jetzt lass es doch einfach mal so stehen.
Ja, ja, genau, dahingehend, dass das ja auch irgendwie meine musikalische Identität ist und ich da immer wieder drin hin zurückfinde. Also auch meine Lieblingsmusik ist, wenn ich Musik höre, höre ich Jazzmusik, wenn ich auf Konzerte gehe, gehe ich vor allem auf Jazzkonzerte und so, das halt auch mal aktiver wieder in meine Musik einfließen zu lassen, und das ist offensichtlich in der Zeit passiert, wo ich am allerwenigsten das überhaupt machen konnte, weil eigentlich musst du im selben Raum sein, um das machen zu können. Da sind wir, dem sind wir ein bisschen aus dem Weg gegangen und haben uns anders zu helfen gewusst. Aber ja, genau, dadurch ist das Studioalbum entstanden.
Ja, und das
wir
holt
haben noch ein Live-Album gemacht, zu dritt auch.
Ja. Ja, und das holt ihr jetzt auch fleißig nach, apropos live. Ja. Diese nicht verbrachte Studiozeit verbringt ihr jetzt gemeinsam auf der Bühne. Das Ergebnis, ein Trio-Album, du hast es gesagt, wir wollen dem auch mal gar kein Label anhängen, sondern hören erstmal rein in das Titelstück von All This Time.
Thank you.
Thomas Lambert. Das Stück heißt All This Time und ist vom gleichnamigen Album. Es ist ein Trio-Album und Lambert ist hier. Lambert, wie geht's dir eigentlich? Ich habe dich noch gar nicht gefragt.
Das ist aber lieb, dass du fragst. Mir geht's sehr gut, danke. Ich bin gerade auf Tour und die Tour läuft ausgezeichnet. Und
da geht's einem immer gut, ne?
Ja, das ist tatsächlich irgendwie, macht das ja schon was mit allem, wenn du, es war ja auch Corona und danach ist das ja so ein bisschen auch nach hinten also gegangen. Das kennen wir ja alle, hat man überall gehört mit den Ticketverkäufen und so. Jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, scheint das alles irgendwie sich wieder so, wie sagt man, konsolidiert zu haben und sogar kommen, also wieder eher
aber
mehr.
Aber man hört ja immer wieder, also es ist nicht selbstverständlich, dass diese Touren jetzt wieder gut laufen.
Ja, nee.
Und bei manchen läuft es auch nicht so gut.
Nee, das stimmt, ja. Also ja, also irgendwie habe ich das Gefühl auf jeden Fall, ich hatte immer das Gefühl, dass ich ein recht treues Publikum habe und jetzt trauen sie sich auch wieder alle zu kommen. So vielleicht so. Und
auch eine schöne Erkenntnis.
Das ist irgendwie super, ja, weil also mittlerweile gibt es gibt einfach so geile Hardcore-Fans, die halt mittlerweile das 10. Mal irgendwie zum Konzert in London sind, die gerade komplett durchgedreht und so. Also es ist halt, man kommt da natürlich auch bei so Adrenalinausstößen nicht so schnell ins Bett und so, und das ist hebt so ein bisschen ab. Andererseits ist es gibt dann natürlich irgendwie schon wahnsinnig viel und ja, ein Stück weit auch Bestätigung, dass es irgendwie auch dann doch Sinn macht, dass man die ganze Zeit mehr macht, wenn es den Leuten so gut gefällt und so. Also das ist natürlich echt, ja, super schön. Die Rückmeldung live ist eigentlich das Beste, was man so mitbekommt als Musiker irgendwie.
Du bist zum Teil allein unterwegs, jetzt auch zum Teil mit dem Trio. Hast dir deine Fanbase in den letzten Jahren aber durchaus auch als Solo-Künstler aufgebaut. Und wir haben ja jetzt gesagt, wir hängen diesem Album, wir hängen All This Time kein Label an. Ja. Machen wir nicht. Ist aber Trio-Musik und man könnte schon sagen, ist improvisierte Musik.
Ne? Also, ja, hat auf jeden Fall improvisierte Parts. Und natürlich kann man auch sagen, das ist das jazzigste Album. Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ja. Ist es ja auch bei Worth erschienen. Also, ne, also
klassisches Jazz-Label, ne?
Ja, das ist ja genau. Also das deutet natürlich schon eine gewisse Richtung. Nichtsdestotrotz liegt dem Ganzen natürlich irgendwie eine relativ klare Stilistik drüber, die ich halt in den letzten 10 Jahren mit meinem Klavier-Solo-Ding entworfen habe. So, ja.
Ich wollte gerade sagen, da steckt eine Menge Lambert drin. Jetzt fragen sich natürlich viele, die vielleicht jetzt zu uns hören, weil sie Fan sind von diesem Podcast und sich denken, ah, wer ist denn jetzt nochmal dieser Lambert gewesen? Sollen wir mal reinhören in so ein Solo-Stück, damit die Leute eine Vorstellung kriegen? Welches sollen wir denn machen?
Weiß nicht, Porcelain oder so vielleicht?
Okay. Lambert. Ehrlich gesagt, eins meiner Lieblingsstücke, Porcelain, hast natürlich jetzt gleich so einen richtigen Popsong, so fast hymnischen Song rausgesucht. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass wir dieses Gespräch schon mal ähnlich geführt haben und ich schon mal hymnisch dazu gesagt habe. Ja. Und ich glaube, du hast es direkt widerlegt damals.
Wieso, echt? Warum?
Ja, weiß ich nicht mehr.
Ach, du kannst es ruhig hymnisch nennen. Warum nicht? Doch, ist eine Hymne, klar.
Ja. Du hast eine ganze Menge gemacht auch, also jetzt natürlich dieses Trio-Album, das ist dein neuestes, aber du warst auch sonst in letzter Zeit viel unterwegs, im Sinne von, dass du kooperiert hast, auch mit anderen, auch mit ganz schönen Größen, auch so aus der Indie-Musikszene zusammen Stücke aufgenommen, Musik gemacht und so weiter. Was hat jetzt so dein Sound über die letzten Jahre eigentlich geprägt und zu dem gemacht, was er heute ist, was wir jetzt hier auf diesem Trio-Album auch zu hören bekommen?
Das ist ja eine sehr allgemein gefasste Frage. Also was mein Sound gemacht hat, also in Bezug auf dieses Trio-Album.
Ja, oder in Bezug auf deinen Sound eigentlich, ne? Also was diesen Lambert inzwischen ausmacht.
Also
im Vergleich,
ich glaube,
vielleicht auch zu früher, so ganz am Anfang. Als du beschlossen hast, ich mache mir jetzt diese Maske drauf und gehe solo.
Genau, das ist ja mittlerweile einfach 10 Jahre her.
Eben.
Und das war ja in erster Linie auch einfach Zufall und Glück erstmal. Also weil ich hatte schon immer, wir kennen uns ja schon ewig und du weißt ja, dass ich immer schon auch Bock hatte, improvisierte und vor allem instrumentale Musik zu machen, lange bevor ich Lambert wurde. Und ich aber, glaube ich, wirklich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, irgendwie nicht so richtig gewusst habe, wie ich das eigentlich erzählen kann, beziehungsweise wie ich das, was ich gerne machen möchte, greifbar machen kann. Und ich glaube, der Moment, wo mir das so klar wurde, war eigentlich erst eines Nachts, wo ich mein Klavier, das ich überhaupt nicht mochte, ich habe das in Hamburg gekauft mal und da klang es irgendwie ganz gut und dann wurde es mir geliefert und dann klang es irgendwie nicht gut. Und ich habe das dann ewig nicht gespielt und nachts kam ein Klarinettist, ein Befreundeter, vorbei und meinte irgendwann mal so, ja, lass doch jetzt noch ein bisschen Jam. Und ich meinte so, hey, bist du bescheuert, das sind die Nachbarn und so, es ist viel zu laut. Und dann hatte ich aber diesen Filzmoderator entdeckt, der da drin war und ihn einfach mal benutzt. So. Und das ist jetzt auch nichts, keine besondere Eigenheit, ne? Das Filzmoderatoren haben Chili Gonzales und Nils Frahm und so alle schon benutzt, so im Bezug und in Zusammenhang mit der Art und Weise, wie ich Musik schreibe, also diesen recht improvisatorischen Ansatz und so, habe ich aber gemerkt, Mensch, da ist irgendwas, das scheint da könnte was gehen, da hatte ich auf einmal das Gefühl, das verstehe ich auf einmal, und ich glaube auch, das könnten andere Leute verstehen, und so war es auch. Mein Kumpel Felix hat irgendwie eine Woche später, nachdem ich dann so eine Woche damit komponiert hatte, bei mir irgendwie übernachtet und ist dann irgendwie mit einem Kater irgendwie aufgewacht und meinte so, warum spielst du so früh Klavier? Das nervt mich total, aber ich muss schon sagen, das klingt irgendwie speziell. So, und ich glaube, das war so der Moment, wo ich dachte so, ja, okay, ja, meinst du, da kann man irgendwas mit anfangen, habe ich ihn gefragt. Er meinte, ja, es gibt sowas in der Art. So, es gibt irgendwie, er hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, auf Olafur Arnolds und ich kannte Chili Gonzales vorher schon, aber habe das nicht weiter so richtig verfolgt. Und Nils Frahm war damals groß, was ich gar nicht wusste. Dabei kannte ich den noch. Wir haben gemeinsame Freunde aus Hamburg, aber ich wusste nicht, dass das schon so ein Megastar war. Und der hat mich dann darauf gemacht, dass das offensichtlich auch tatsächlich etwas ist, was Leute mittlerweile berührt, instrumentale Musik. Das war etwas, was mir mit so einem Jazz-Hintergrund gar nicht so bewusst war, weil für mich war immer klar, instrumentale Musik tut sich eigentlich schwer, ein Publikum zu finden, und das schien sich damals so ein bisschen zu ändern.
Hat sich ja auch geändert, kann man sagen.
Hat sich dann, genau.
Und, ja, du hast ja auch irgendwann festgestellt, oh, ich bin ein Songwriter, also das funktioniert bei mir und ich schreibe eigentlich ganz viel für andere Leute, ich kann auch einfach für mich schreiben.
Genau, ich habe Songs sowieso immer gern geschrieben. Ich hatte auch eine Indie-Band zu der Zeit, mit der wir wahnsinnig viel gespielt haben, 3 Platten gemacht, die dann natürlich auch nicht funktioniert hat, so, also wie so viele Indie-Bands zu der Zeit. Also obwohl wir viele Chancen hatten und viel gespielt haben, wurde es nie zu einem wirtschaftlich tragbarem Standbein oder so. Und es war einfach.
Was schade war in dem Fall, muss man sagen. Aber das ist eine lange Vergangenheit auch.
Ja, es ist schade. Andererseits ist es auch gut, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich mich dann davon gelöst habe, war ich dann natürlich auch in der Pflicht, weiter zu gucken, irgendwie dahin zu gehen, zu überlegen, was eigentlich meins ist. Meine Rolle da, ich war da nicht ganz zufrieden auch mit meiner Rolle, obwohl ich die Band sehr geliebt habe, war ja meine Rolle gar nicht so. War ja eher so eine dienende, hatte eher so eine dienende Funktion. Und ich konnte natürlich viel schreiben dafür, so, aber ich liebe es auch einfach so, also der Verantwortliche zu sein, so und irgendwie die Shows gestalten zu können, entscheiden zu dürfen, wie die Musik gehört, sie zu produzieren und so, da habe ich auch so einen autokratischen Ansatz, der mir irgendwie total wichtig ist. So. Also ich bin da auch irgendwie diese Rampensau-Ding und so, das ist mir total, total wichtig. Das gibt mir total viel und das ist, ja, deswegen weiß ich gar nicht, ob. Also ich habe das, glaube ich, dann auch erkannt, dass so genau so demokratische Bandfunktionen oder Strukturen gar nicht unbedingt für mich das Richtige gewesen sind, so auf Dauer. Und deswegen, das hat mich dann ja dann auch in diese Richtung gestoßen. Das hat mir, also das bin ich dann irgendwie auch dankbar, dass das so gekommen ist. Also stell mir vor, wir wären wahnsinnig erfolgreich gewesen und ich hätte nie entdeckt, dass ich auch Lambert hätte machen können. Ich weiß nicht, ob ich glücklicher gewesen wäre, weil das ist ja schon die Musik, wie gesagt, du kennst mich aus einer Zeit, wo du, also quasi als Teenager, wo du ja noch, wo ja schon klar war, was ich eigentlich am liebsten mache. So.
Ja, wir haben das Glück, uns schon sehr lange zu kennen, das stimmt, so habe ich viele Facetten gesehen. 10 Jahre Lambert, das sind ein paar Alben jetzt geschrieben, du hast vorhin von Glückshormonausschüttung bei der aktuellen Tour gesprochen. Kannst du mal so auf die letzten paar Jahre zurückschauen, wenn man mal jetzt vielleicht Corona ausklammert, was es so für Glücksmomente in deiner Karriere gab?
Ja, also es ist gar nicht unbedingt das von wegen, da habe ich am meisten Leute gezogen oder Elbphilharmonie war irgendwann mal ausverkauft oder so. Das ist es gar nicht. Das ist natürlich toll und bringt Spaß. Aber es gibt eigentlich, und das ist in Kombination mit so improvisatorischen Elementen bei Live-Konzerten, so einen Moment, der nicht oft eintritt. Aber den gibt es, das kann ich eigentlich nur so spirituell eigentlich fassen. Es gibt so einen Moment, wenn du improvisierst und du hast das Gefühl, jetzt ist alles möglich, jetzt kann es überall hingehen und du hast die totale Kontrolle über das, was passieren kann. Aber du bist auch nicht wirklich, irgendwie bist du auch fremdgesteuert. Also du bist, ne, es ist zwar alles möglich, aber irgendwas passiert auch, dass es von außen auf dich einwirkt. Das könnte auch das Publikum sein. Wie gesagt, ich kann es nicht zu 100% beschreiben, was eigentlich den Weg komplett vorgibt. Und das ist ein total eigentlich spirituelles, tolles Erlebnis und das passiert hin und wieder. Ich versuche das auch immer bei jedem Konzert zu forcieren. Es ist gar nicht möglich, das zu forcieren, aber ich warte immer auf diesen Moment. Das ist also ein bisschen wie so ein Junkie eigentlich, dass du immer wieder suchst eigentlich immer wieder nach diesem einen Kick, der es irgendwann mal war. Und die Suche ist auch wahnsinnig schön, aber irgendwann, hin und wieder passiert es dann doch. Neulich in Athen hatte ich das. So ein Moment, wo ich echt dachte, geil, jetzt geht ja wirklich alles. Es ist ja wirklich alles möglich und es klingt mega und die Leute sind total mit dabei und vielleicht geben die auch die Impulse, die die Musik irgendwie mit beeinflusst und so. Und das ist so ein wunderschönes Miteinander, unabhängig davon, wie erfolgreich dieses Konzert gerade ist oder so. Das kann auch vor wirklich kleinem Publikum passieren und so. Das sind die schönsten Momente eigentlich des Musikerseins, würde ich sagen.
Ja, und du findest natürlich viel im Ausland statt inzwischen. Also es ist gar nicht null auf Deutschland beschränkt, das Ganze. Oder vielleicht sogar hauptsächlich nicht mehr in Deutschland.
Also Deutschland.
Aber es sind gar nicht so sehr, ich merke, du bist eher bei dir. Also es sind gar nicht so sehr die Kooperationen jetzt mit irgendwelchen Leuten, die auch schon sehr bekannt sind oder so, wenn du da mal was gemacht hast oder da Vorprogramm aufgetaucht bist von jemandem oder auch Musik zusammen gemacht hast. Das sind nicht die Highlights für dich, sondern schon das, was du selber aus dir heraus bewirkst. Das ist das, was ich raushören kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich mache natürlich gerne auch Features mit Leuten, vor allem wenn ich die Musik mag. Oder vor allem, wenn es
gab's kombinierbar da was du besonders hervorheben würdest?
Ich weiß nicht, im letzten Jahr wurde ich viel so aus dieser Rap-Szene irgendwie gefragt, Reworks zu machen und so. Das fand ich total cool, weil ich da irgendwie auch so einen Hintergrund irgendwie habe, dass ich das einfach weiß nicht, in den 90er, Anfang 2000er, so diese erste Rap-Welle hat auf jeden Fall auch einen Einfluss auf mich gehabt. So. Das ist irgendwie dann schön auch zu erkennen, dass es da irgendwie Anerkennung aus dieser Szene gibt und man da irgendwie so mit zusammenarbeiten kann und so. Das bringt mir auch irgendwie was. Aber natürlich, ja, das, was am Ende natürlich irgendwie mir am meisten gibt, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich kann einfach meine Musik unabhängig von äußeren Einflüssen gestalten und das Publikum geht da auch mit und versteht das so und das ist natürlich das Allerbeste, ist ja klar.
Wie ist das jetzt mit dem Trio? Also hast du da ähnliche Gefühle oder weißt du eigentlich jetzt schon, ich hatte Lust drauf, aber es ist nur eine Episode?
Nee, das Trio könnte schon bestehen bleiben, auch wenn vielleicht das nächste Album sich eher wieder so Richtung Studioalbum,
das liegt ja schon im Schrank,
historischer eigentlich. Ja, genau, das ist schon fertig. Ja, das habe ich schon fertig. Das ist, bewegt sich so ein bisschen wieder weg von diesem Stil der letzten beiden so. Also, aber das Trio ist etwas, was halt krass auf Gegenliebe in so einem Live-Kontext stößt. So, und das, wir können wahnsinnig mittlerweile wahnsinnig gut Energie aufbauen. Wir können vor stehendem Publikum spielen, das so mit so tanzt tatsächlich und so. Ne? Also das ist schon krasse Energie, so die, und ich denke, das kann ich eigentlich mit allen meinen Alben auch immer in diesen Live-Kontext auch auf das Trio transferieren, so, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass ich weiterhin mit Band spiele, so, ich bin auch nicht so der Typ, der da so Electronics mit auf die Bühne nimmt und so, das
so Bandersatz.
Ja, das ist irgendwie auch nicht so richtig mein Ding, also ich mag ja, diese Interaktion mit meinem Jazz-Hintergrund und so, das ist mir etwas, was mir wahnsinnig wichtig ist, was ich auch wahnsinnig gerne, wenn ich wenn ich auf Konzerte gehe. Ne? Also ich gehe wahnsinnig gerne in einen Jazzclub und gucke an, wie das die Leute machen und wie die miteinander interagieren. Ich finde, das ist somit das Tollste ja an Live-Musik, so wenn man sieht, so die haben wirklich Bezug aufeinander.
Also das brauchst du nicht unbedingt, beziehungsweise jetzt kommt erstmal wieder ein Soloalbum. Manche Leute kommen ja auch auf deine Konzerte, weil du jetzt neuerdings einen Podcast machst.
Ja, das stimmt, ja.
Da bist du jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Da hat im Prinzip ja eigentlich die Welt ja schon auch drauf gewartet. Ja. Lambert auch.
Das ist ein bisschen lustig, ne?
Podcast. Nein, nicht doch. Ich als alter Podcaster habe Verständnis für jeden, der das machen will.
Du bist ein Podcast-Dino.
Ja, das könnte man sagen. Also, was macht ihr da? Also, im Prinzip philosophiert ihr über Jazz, ne?
Ja, es ist, ja, philosophieren ist jetzt ein bisschen hochgestochen, aber es ist natürlich so eine Innenansicht eines, also aus
wie heißt denn der Podcast?
Der heißt Lambert Klammerer Jazz, den mache ich zusammen mit Felix Weig, der ist Bassist bei der Höchsten Eisenbahn, aber produziert auch elektronische Tanzmusik, aber mit dem bin ich vor allem früher zur Schule gegangen und wir haben so die ersten Konzerte, die du damals auch besucht hast, glaube ich.
Du machst gerne einen Podcast mit alten Freunden auch, ne?
Mit einem alten Freund von mir, der aber mittlerweile, also er spielt auch jetzt in dem Trio oft mit, so, und es ist eigentlich so eine Art Innenansicht, das ist keine journalistische Aufbereitung, sondern es ist eher, zu welchen Gedanken bewegt uns eigentlich die Praxis, mit improvisierter Musik tagtäglich umzugehen und so? Und wie weit, was bedeutet das für uns in unserem Berufsalltag? Und es ist natürlich auch jede Menge Shit-Talk dabei, was halt die Leute sehr lieben. Also teilweise kommen die Leute genau, hören sich das deswegen an und müssen dann hin und wieder auch die alterierte Skala erklärt bekommen.
Kannst du mal kurz Shit-Talk definieren? Was ist Shit-Talk?
Blödsinn,
ah, ja.
Okay. Das kennt man hier nicht, oder was?
Nee. Also hier, du bist dir zu Gast im blödsinnfreisten Podcast wahrscheinlich Deutschlands.
Ja, nee, also es gibt da auch Blödsinn, aber wir versuchen das schon immer wieder einzufangen. Es geht auch viel um so, jetzt war das Thema, natürlich muss man sich viel mit dem, ich hatte ja gerade die schönen Seiten des Tourlebens aufgezählt, es gibt ja auch gerade dunkle Seiten, also diese Endorphinausstoße, die du halt abends hast, in Kombination mit dieser ganzen Wartephase, die du tagsüber hast, ist wahnsinnig, macht wahnsinnig viel mit der Psyche der ausübenden Musiker. Das ist ein mittlerweile wissenschaftlich aufbereitetes Feld, dass man eigentlich rausgefunden hat, dass genau das einen wahnsinnig großen Einfluss auf die mentale Gesundheit von tourenden Musikern hat. So. Und sind auch Dinge, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Ja.
Also viele Gründe, deine Konzerte zu besuchen. Was steht jetzt ganz aktuell an, bevor wir uns jetzt verabschieden, weil ich muss dich jetzt auch gleich freilassen, weil du auch gleich hier dann live spielen wirst,
ja.
Worauf sich das Publikum, das hiesige, sicherlich auch sehr freuen wird. Was steht jetzt noch ganz aktuell bei dir an? Also wir haben schon gesagt, neues Album liegt fertig in der Schublade, kommt dann nächstes Jahr. Neues Lambert-Album.
Kommt 2024. Dann gehe ich dann natürlich auch wieder auf Tour mit, das ist ja klar.
Und jetzt auch erstmal noch auf Tour?
Ja, ich bin gerade auf Tour. Ich weiß ja nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber wahrscheinlich ja nicht in den nächsten 3 Tagen, weil dann ist die Tour vorbei. Ich spiele jetzt noch die letzten 3 Konzerte und dann ist, glaube ich, schon wieder Weihnachten. Und
Also konzentrieren wir uns voll auf 2024.
Dann genau so sieht's aus. Dann kommt das neue Album, neue Tour 24. Ja. So ist es. Ich habe schon einen Titelnamen. Wie findest du den? Actually Good.
Ich finde ihn sehr gut.
Ja.
Ja,
ja, das finde ich nämlich irgendwie auch. Also
der passt zu dir.
Ja.
Er hat was Trockenes.
Ja.
Ja, auch humorvoll.
Ja, wurde sofort abgesegnet von allen. Also ich musste ja gar nicht groß irgendwie
nochmal
drüber nach oder so. Haben alle gesagt, das ist eigentlich ganz gut.
Man müsste ja deinen Gesichtsausdruck jetzt dazu sehen. Das würde es noch viel besser machen. Kann man aber nicht, weil du ja in der Öffentlichkeit Maske trägst. Ist auch gut so. Wir freuen uns auf dein neues Album nächstes Jahr. Und ich sage ja, in Hamburg, wo du herkommst, sagt man Tschüss. Aber ich sage lieber auf Wiedersehen, weil ich glaube, du kommst nochmal wieder.
Ja, ich komme
nochmal wieder. Wir machen das jetzt hier zur Tradition.
Wir machen das jetzt zur Tradition, genau. Ja. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, ich mich auch. Und wir hören jetzt noch von deinem aktuellen Album, weil das neue haben wir noch nicht zur Verfügung, spielen wir dann das nächste Mal von deinem Trio-Album All This Time. Das Stück, jetzt mach mich nicht fertig, ich sag's dir, das Stück Bummel. Das ist der Opener auch.
Ja, yeah. Ciao.
Tschüss, Lambert.
Mach's gut.
Hat mich sehr gefreut. Das war übrigens der Pop-Talk, wie immer auf pop-talk.de und überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge, die gibt's auch bestimmt. Also, tschüss, auf Wiedersehen, sagt Nabil Atassi.